Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Heute ist es eigentlich der Deep Dive Your Life sozusagen oder wie auch immer man es ausdrücken sollte, denn heute habe ich einen Interviewgast für euch. Das ist eine Maschine. Das ist eine unglaubliche Story, eine unglaubliche Fähigkeit, die dieser Mann hat, und wir können sehr, sehr viel darüber lernen, wie behält man Ruhe. Wir können viel über mentale Stärke lernen, wir können viel über Konzentration lernen, denn dieser Mann, sein Name ist Tom Sitas und er sollte eigentlich jedem bekannt sein, ist er aber nicht, weil er ist in einer Sportart einer der Weltbesten, die leider nur eine Randsportart ist, aber eine faszinierende, unglaubliche Sportart und vielleicht eine der Sportarten mit der höchsten mentalen Herausforderung, weil es tatsächlich in den Bereichen, wie er das macht, wirklich effektiv ums Leben geht. Was macht Tom Sitas? Er ist Apnoe-Taucher. Apnoe-Taucher ist euch vielleicht noch nicht allen ein Begriff. Das sind, ich sage das jetzt mal ganz vereinfacht in der Amateursprache, die Jungs und Mädels, die ohne Sauerstoffflasche tief ins Wasser eintauchen, in unglaubliche Tiefen und auch unglaubliche Zeiten. Tom ist nicht irgendjemand in dem Bereich, ich habe es euch ja schon gesagt, sondern er ist einer vielleicht der bekanntesten Apnoe-Taucher oder zumindest mal auch einer der erfolgreichsten, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern tatsächlich weltweit, ist auch durch viele spektakuläre Fernsehauftritte und Shows auch schon bekannt geworden, ist vielfacher Weltmeister, vielfacher Weltrekordler, hat unglaubliche Dinge gemacht. Ich gebe euch nur mal 2, 3 Zahlen mit, weil es gäbe ziemlich viele Rekorde zu erzählen, die er so aufgestellt hat in den letzten Jahren. Zum Beispiel gibt es eine Disziplin, in der man ohne Flossen mit einem Atemzug eine möglichst lange Distanz tauchen sollte. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt keine Flossen an, also ihr springt ganz normal mehr oder weniger in einen, ja, mehr oder weniger eigentlich in einen See sozusagen oder in einen Pool, wie lange könntet ihr mit einem einzigen Atemzug tauchen? Ja, der Tom hat da mal so nebenbei eine Distanz von 213 Metern aufgestellt, das ist eine unvorstellbare Zahl, ehrlich gesagt. Ich könnte ja, glaube ich, nicht mal 213 Metern mit mehreren Atemzügen tauchen. Und was ich noch faszinierender finde, ist die Zahl, wie lange er es geschafft hat, mit einem Atemzug unter Wasser zu bleiben, also ohne jetzt irgendwo hinzutauchen, sondern praktisch in völliger Ruhe und Stille. Da gibt es jetzt 2 Zahlen. Einmal mit reinem Sauerstoff, der davor geatmet oder aufgetankt wird sozusagen. Also nicht der normale Sauerstoff in der Luft ist, sondern ein ganz spezieller gereinigter Sauerstoff. Und da war die Zeit 22 Minuten und 22 Sekunden. Also das ist verdammt lang, mein Lieber. Und es gibt aber natürlich auch noch die Zeit für die normalen Menschen, die vielleicht noch nie reinen Sauerstoff geatmet haben. Also mit normalen Atemzügen sozusagen, mit normaler Luft. Und da lag die Zeit mit einem Atemzug 10 Minuten und 12 Sekunden. Wie geht sowas? Und vor allem nicht nur, wie hält man so lange die Luft an, sondern wie bleibt man auch ruhig, vor allem wenn man dann in Tiefen taucht von 70, 80 oder noch mehr Metern, wo ein kleiner Fehler, ein Husterer oder sonst irgendwas, den könnte ich mir vorstellen, sicheren Tod bedeuten würde. Wie bleibt man da ruhig? Wie bleibt man unter so einem Druck sehr, sehr ruhig? Und wie kann man so eine Leistungsfähigkeit und so eine mentale Stärke und innere Balance entwickeln? Das wollen wir heute von dir wissen, lieber Tom. Erstmal herzlich willkommen im Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Also ich habe ja schon wirklich viele verrückte Vögel jetzt auch im Podcast gehabt, aber du bist mit Sicherheit mit dem, was du so machst, unter den Top 5. Hey. Sag mal, ja genau, sag mal, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, ich meine, das ist ja wirklich lebensgefährlich, was du in den Extremfällen ja da auch gemacht hast oder, glaube ich, ja auch zum Teil immer noch machst. Wie kommt man denn auf die Idee, sage ich mal, aus einem Hobby, aus etwas, was einem Spaß macht, wo man vielleicht auch erstmal eine Faszination dafür kriegt, dann irgendwann sowas Extremes zu machen, wo es wirklich effektiv ums Leben geht?
Naja, im Prinzip ist das über ein Hobby entstanden, ne? Es war wirklich einfach erstmal eine Leidenschaft. Und ich habe mich da total drauf gestürzt, weil ich mein Leben lang das einfach genossen habe, unter Wasser zu sein. Und als ich dann hier so ein Team hatte, was viel trainiert hatte, war ich natürlich immer dabei und so lange wie es geht. Und jeden Tag bin ich irgendwo durch Hamburg, teilweise Deutschland, gecruised, habe mir ein Schwimmbad gesucht und so viel trainiert, wie ich konnte. Und dann wurden die Zeiten immer mehr und immer länger. Auch die Strecken, die ich getaucht bin. Und im See bin ich dann relativ schnell auch mal dann auf den Grund gekommen, da bei 50 Metern. Und ja, und dann wurde ich mitgeschleift auf die Wettkämpfe. Ich hatte Kapazitäten, hatte einfach Lust darauf, mal zu sehen, was da los ist in dem Zirkus. Mhm. Und ja, habe dann einfach mal teilgenommen an so einem Wettkampf. Und das hat dann auch gar nicht lange gedauert. Da war ich dann plötzlich deutscher Meister. Und ja, und das ging dann irgendwie immer weiter. Und ja, meine Freude habe ich nicht verloren und bin dann ganz lange dabei geblieben.
Machst du dir da manchmal Gedanken oder hast du dir da damals auch Gedanken gemacht in den Extremzeiten, sage ich jetzt mal, wo du vielleicht an deinem Leistungsmaximum dann auch warst, gerade auf Wettkampfebene, dass du irgendwann gesagt hast, wow, das ist wirklich krass lebensgefährlich. Kann ich das, will ich das verantworten noch für mich selbst?
Also es gab schon so 2-3 Situationen, die ein bisschen kritisch waren, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise tastet man sich ganz, ganz langsam ran, ne? Stück für Stück. Und ich bin da auch sehr verantwortungsvoll und ja, mach alles nur nach den Sicherheitsbestimmungen, die man da einhalten sollte. Geht zum Beispiel niemals alleine tauchen, das ist so die wichtigste Regel. Und das kann man sich unschwer vorstellen, wenn da was passiert, dann hast du niemanden, der dich rettet. Mhm. Und normalerweise ist das recht safe, aber es ist nun mal so wie mit anderen Unfällen auch. Wenn viele Dinge schief gehen, dann kann eben mal einiges zusammenkommen und dann wird es auch mal kritisch. Und das hatte ich dann im Wesentlichen beim Tieftauchen. Ne? Im Becken ist es nicht ganz so gefährlich, aber beim Tieftauchen kann das schon mal vorkommen, dass du, wenn du dich so ein bisschen übernimmst und dann was Unvorgesehenes passiert, das ist mal kritisch wird. Und da hatte ich dann 3 Situationen. Ne? Zum Beispiel bin ich einmal auf 65 Meter Tiefe gewesen, in einem dunklen See, wo man wirklich so gut wie nichts gesehen hat. Mhm. Und habe dann meine Führungsleine verloren. Ne? Man hat zur Orientierung so ein Seil. Und heute betreibt man es auch anders. Das war relativ früh am Anfang meiner Karriere. Da ist man dann einfach so auf Sicht darunter getaucht, hat seine Hand ans Seil genommen und ja, und dann ist man halt runter wieder auf, ne? Und ich habe dann einen Knoten im Seil, das war auch noch ganz lustig, da waren wir früher so ein bisschen unbedarft. Und dann habe ich am Knoten, bin ich da so ein bisschen festgehangen und habe das Seil verloren. Und das ist mit der Orientierung dann nicht ganz so leicht. Und da geht dir dann alles Mögliche durch den Kopf, ne, in dem Moment. Und da geht es natürlich, Ruhe zu bewahren.
Okay.
Da gibt es noch andere Beispiele.
Aber das ist ja auch was, ich meine, sowas kann man ja nicht trainieren. Ist das ein Talent, ist das eine Gabe von dir grundsätzlich, dass du sagst, okay, ich bin grundsätzlich ein Naturell von Mensch, der eher ruhig bleibt, oder hast du das erlernt?
Ich glaube, das hat auch viel mit Training zu tun. Also ich habe schon eine Gabe da, ne? Aber ähnlich wie das mit Willensstärke ist, wenn du immer wieder in solche Situationen kommst und immer wieder ja, diese Mechanismen abrufen muss, was machst du, sei bitte sehr, sehr zielorientiert, damit das hier alles gut ausgeht, dann erlernt man eben diese Techniken und kann sie immer schneller und effizienter anwenden. Ne?
Okay. Ich meine, du machst ja extreme Sachen. Ne? Also wenn man sich das anschaut, jetzt ohne diesen speziellen Sauerstoff, aber 10 Minuten sozusagen, auf gut Deutsch gesagt, die Luft anhalten, ist ja, sage ich jetzt mal, für normale Menschen unvorstellbar. Aber ich sage jetzt mal, trotzdem in außergewöhnliche Bereiche reinzukommen, also vielleicht 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, was man sich auch kaum vorstellen kann, ist das etwas, wo man auch ein spezielles Talent und eine Gabe braucht? Also bist du da irgendwie ein bisschen einfach anders gebaut? Oder sagst du da sowas, also vielleicht jetzt nicht 10 Minuten, weil ich meine, das können ja in der Welt, kann ja fast keiner, aber so, was weiß ich, 5-6 Minuten, was ja auch total krank ist eigentlich, könnte sowas mehr oder weniger jeder schaffen oder braucht man dafür eine spezielle Konstitution?
Also ich denke, 5 Minuten können sehr, sehr viele schaffen.
Okay.
Also ich habe es schon auch erlebt, dass einige so ein bisschen kämpfen irgendwie und lange bei 4 Minuten sind, die das wirklich wollten und auch trainiert haben. Aber wenn du einigermaßen sportlich bist und Sport für dich kein Fremdwort ist und da wirklich viel für gibst und trainierst, dann ist das in der Regel schon drin, auch die 5 Minuten zu erreichen. 6 wird dann schon seltener und so weiter und so fort. Ne? 7 gibt es dann, ich weiß nicht, in Deutschland sind das vielleicht so 10 Leute, die in diese Bereiche vordringen.
Okay.
Vielleicht ist es noch ein bisschen mehr, aber das sind dann schon Zeiten, die du auch wirklich, wo du wirklich viel für trainieren musst und vielleicht auch eine Gabe brauchst. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, war das schon auch viel mehr als der Durchschnitt. Da habe ich dann beim ersten Mal, wo wir die Zeit gemessen haben, das war dann irgendwie so eine crazy Aktion abends im Pool. So, jetzt lass mal hier um die Wette die Luft anhalten. Da habe ich schon 3 Minuten 20 geschafft. Und das ist im ersten Versuch schon außergewöhnlich. Ne? Also ich bringe da auch ein bisschen was mit.
Okay, okay. Und womit hat es zu tun, dass man das dann kann? Also ist das eine Atemtechnik oder sind das verschiedene Atemtechniken? Oder wie kann sowas überhaupt funktionieren? Wie geht das?
Also der größte Anteil, durfte ich dann ja irgendwann mal lernen, ist tatsächlich der mentale Umgang mit der Situation.
Okay.
Ich habe lange gedacht, so jetzt, wenn ich ein bisschen anders atme, dann wird das immer ein bisschen besser. Ne? Wenn ich jetzt mal 3 Minuten vorher nochmal tief Luft hole zum Beispiel, dann hole ich nochmal 10 Sekunden raus. Also ich war sehr technisch unterwegs die ersten Jahre und habe dann irgendwann gemerkt, da gab es so eine Situation, wo ich dann innerhalb von einer Stunde meine Leistung um 2 Minuten gesteigert hatte. Und das war bei der Weltmeisterschaft in Kanada. Da bin ich tatsächlich Weltmeister geworden mit der besten Zeit, 7 Minuten und 10 Sekunden. Und dann wurde ich nochmal gefragt hinterher, war natürlich tierisch happy drüber, dann wurde ich nochmal gefragt, eine Demonstration zu machen, also noch einen Tauchgang als aktueller Weltmeister. Und das waren dann auf einmal 9 Minuten 24 Sekunden.
Wahnsinn.
Und ich habe dann gemerkt, irgendwas ist da mental gewesen. Ne? Ich war dann auf einmal ganz befreit und war ganz glücklich und das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Aber anfangen tut natürlich alles mit den Atemtechniken. Ne? Also du musst viel Luft einatmen, sie ganz sparsam verbrauchen und dann bist du auch gefragt, unter Wasser, dass du mit dieser Situation, wenn dein Körper wirklich atmen will und es dem ja dann irgendwann auch nicht mehr ganz so gut geht, dass du da dich nicht so in diesen Stress hineinbegibst. Wenn du das bewertest, indem du sagst, oh mein Gott, das ist ja ganz fürchterlich hier, was mache ich hier überhaupt? Dann fängt dein Herz an zu rasen, ja, Adrenalin wird durch den Körper gepumpt und Sauerstoff wird ohne Ende verbraucht. Und da geht es eben darum, da ruhig zu bleiben. Und das kann man trainieren, da kann man verschiedene Techniken anwenden. Und ja, und ich habe da eben so meine gefunden.
Mhm. Ja, aber es ist ja so, wenn man das jetzt so aus dem Alltag kennt, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich halte jetzt einfach mal die Luft an, da kommt man ja dann irgendwann, was weiß ich, ein normaler Mensch, vielleicht nach einer Dreiviertelminute oder so gefühlt, ne, kommt man dann irgendwo an einen Punkt, wo man ja auch sagt, okay, aber jetzt geht's ja auch irgendwo nicht mehr. Ne? Also, aber ist das gar kein körperliches Problem? Ist das echt nur ein mentales Problem? Weil ich meine, man hat ja einen starken, krassen körperlichen Reiz, aber kommt der wirklich durch einen Mangel, den der Körper hat, oder ist es eine psychische Sache, dass der Kopf sagt, du musst jetzt atmen, weil du stirbst?
Das ist tatsächlich erstmal psychisch. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Okay. Aber erstmal ist es tatsächlich so, dass du noch viel, viel länger könntest.
Okay.
Das Problem gerade für Anfänger ist zu wissen, wann sie auftauchen müssen. Ja? Mhm. Das ist ganz schwierig zu entscheiden. Aber im Prinzip, wenn du das jetzt das erste Mal machst, dann denkst du irgendwann, oh Gott, hier, das ist ja, jetzt bin ich hier kurz vorm Bewusstloswerden, ich muss auftauchen.
Mhm.
Ne? So, und jetzt kann ich erzählen, wenn ich dann auch die Leute bei mir im Kurs habe, dann sage ich, pass auf, wenn du auftauchst, dann kannst du noch mindestens doppelt so lange. So. Ne? Das heißt, man taucht in der Regel auf, wenn der Sauerstoff eigentlich noch komplett ausreichend ist. Und jetzt muss gelernt werden, wie man damit umgeht.
Interessant, okay. Was mich auch interessieren würde, ist, du hast ja vorhin schon gesagt, es gab noch ein paar andere kritische Situationen. Gab es so einen Moment, wo du sagst, okay, an dem Punkt, also das war so das heftigste Erlebnis vielleicht, das muss ja gar nicht jetzt unbedingt das gefährlichste nur gewesen sein, könnte sein, aber vielleicht auch irgendwas, wo du vielleicht eine ganz krasse Erkenntnis irgendwo hattest, also irgendwo eine ganz besondere Erfahrung, die vielleicht sogar dein Leben geprägt hat an der Stelle?
Ja, geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also ich könnte ohne Ende Situationen erzählen. Eine Sache, wo ich wirklich dran zu knabbern hatte, wo ich dann das auch umgekehrt erlebt habe, wie die Leistung sich verschlechtert, wenn man nicht gut drauf ist, war mein letzter Rekord. Du hast ihn schon angesprochen, die 10 Minuten und 12 Sekunden. Da habe ich mich Monate drauf vorbereitet und bin nach Athen geflogen und da gab es dann eine internationale Jury, die gekommen ist deswegen. Und ja, ich war gut vorbereitet, habe dann sehr schnell den Rekord geschafft. 10 Minuten und 12 Sekunden. Das erste Mal hat jemand über 10 Minuten geschafft. Großer Jubel, alle freuen sich. Ich habe dann noch einen griechischen Spruch von meinem Coach gesagt bekommen, habe den dann aufgesagt und alle haben gefeiert. Und dann hat mir mein Coach auf die Schulter geklopft und in dem Moment war der Tauchgang ungültig geworden. Das ist eine Regel, man muss aus eigenen Kräften oben bleiben. Deswegen darf dich niemand berühren, bis die Jury dir eine weiße Karte gegeben hat. Und ja, dadurch war der dann ungültig und diese ganze Arbeit, ne, das war dann in dem Moment alles umsonst. Und dann war ich natürlich geknickt. Und das hat mich dann ja ziemlich runtergezogen und ich hatte Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Habe dann viele Versuche noch hinterhergeschoben, um da ranzukommen, aber bin nicht mal an die 9 Minuten herangereicht. Also es hat einfach nicht mehr geklappt. Und das war natürlich für mich so ein großes Ziel gewesen, so bedeutsam, dass ich mir überlegt habe, wie ich jetzt vorgehe. Ich hatte noch 2 Tage Zeit für Versuche. Und mein Coach sagte mir, jetzt nimm doch mal eine Auszeit. Mhm. Und ich dachte, ich kann jetzt keine Auszeit nehmen. Ich muss doch diesen Rekord aufstellen. Und da sind wir dann einen Tag lang mit dem Boot bei blauem Himmel übers Meer gefahren und haben also richtig eine schöne Zeit gehabt. Und am nächsten Tag, gleich der erste Versuch, habe ich wieder genau die gleiche Zeit, 10 Minuten und 12 Sekunden gemacht. Und das war so ein Ding, wo ich gesehen habe, so, Mensch, das hat einen riesen Einfluss, wie die Stimmung ist, ne? Der Druck und ja, und die Freude dann letzten Endes auch. Und das kann man tatsächlich ganz gut verwenden. Ne? Ich habe bei allen folgenden Wettkämpfen dann wirklich diese Sache auch übernommen und wirklich dafür gesorgt, dass es mir dann auch gut geht und ich in einer ja fröhlichen, frohen Stimmung bin. Ne? Das ist so eine Sache, die mir gut geholfen hat.
Okay. Wie ist das eigentlich, wenn du dann, also wenn jemand wie du mal auftaucht, was ja selten vorkommt, aber wenn du dann doch irgendwann mal auftauchst, bist du da dann an einem Punkt, wo du wirklich sagst, wenn ich jetzt nochmal 10 Sekunden drinbleiben würde, dann fällst du in Ohnmacht? Oder was ist das? Also wie erschöpft bist du da dann, wenn du dann auftauchst?
Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Marathonlauf. Da bist du zum Schluss, hast du ja auch nur noch diesen Tunnelblick und rennst, ne, bist in so einer Art Flow, alles läuft automatisch ab. Und bei mir ist das so, wenn wir jetzt diesen 10-Minuten-Tauchgang nehmen, dass ab Minute 9 ich gar nicht mehr so richtig wahrnehme, dass ich da wirklich auch kämpfen muss, sondern mich nur noch auf meinen Körper konzentriere, in totaler Achtsamkeit bin, alle Signale versuche zu verstehen, was macht mein Körper. Und da bin ich so hoch konzentriert, dass ich wirklich nur noch, ja, warte, bis die Sensoren so in Summe mir sagen, so jetzt ist hier wirklich Schluss. Und wenn ich dann noch weitergehen würde, weil ich zum Beispiel unbedingt 10 Minuten 15 machen möchte, habe ich ein Problem. Also durch diese vielen Tauchgänge, die ich dann über die Jahre gemacht habe, habe ich sehr gut gelernt, wo dann Schluss ist. Ne?
Okay. Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn dann so ein Tauchgang vorbei ist? Wie lange braucht der Körper und dein Kopf wieder, um, sag ich mal, klar denken zu können, normal zu sein? Also sagt man, okay, jetzt atme ich mal 10 Minuten durch und dann geht's nochmal runter oder brauchst du da dann einen halben Tag Pause oder noch längere Zeit?
Also im Prinzip hast du nach 10 bis 20 Sekunden wieder ausreichend Sauerstoff im Körper, bist also körperlich wieder normal, aber mental bist du gerade nach so einem Maximaltauchgang auch erschöpft. Dein Zwerchfell, das ist ja dieser Muskel, der Hauptmuskel fürs Atmen, der fängt irgendwann an zu kontrahieren unter Wasser. Ne, der will praktisch atmen, das macht der Körper automatisch. Und der ist dann auch geschwächt irgendwann. Und das nimmt jeder etwas anders wahr, aber für mich war es immer so, dass ich da nicht mehr so richtig rangekommen bin an die Zeit, die ich beim ersten Maximalversuch geschafft habe. Und da brauche ich dann in der Regel einen Tag, um mich wieder voll fit zu fühlen.
Okay. In so einer Phase, wenn du dann in dieser, Naja, ich meine, das sind ja doch lange Zeiten, die du dann. Du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das ist ja die große Herausforderung, sage ich jetzt mal, bei dem Ganzen, dass man wahnsinnig viel Zeit hat zu denken. Das ist jetzt anders wie bei einem Skispringer oder sowas. Da ist der Wettkampf relativ kurz. Bei dir ist es doch relativ lange und man tut ja eigentlich praktisch fast nichts. Jedenfalls nicht bei der Disziplin, wo man ja nur in der Ruhe ist. Was geht dir da in dem Moment durch den Kopf, wenn du da dann sitzt oder liegst, mehr oder weniger? Also okay, du nimmst deinen Körper wahr und so, aber kommen da spezielle Gedanken oder hast du da auch eine Technik für dich, wo du sagst, da beschäftige ich auch meinen Kopf, weil auch das wieder irgendwie ja Sauerstoff und Energie verbrauchen würde, wenn ich da an irgendwas denke, was mich sonst vielleicht ärgert oder keine Ahnung was?
Genau, das darf gar nicht sein, dieses an irgendwas denken, was mich ärgert. Ne? Das heißt, wenn ich denke und beurteile, dann möglichst positiv. Fällt manchmal schwer, wenn das Zwerchfell anfängt zu kontrahieren und das so ein bisschen unangenehm wird. Aber das wäre so die hohe Kunst. Ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaffe das auch nicht die ganze Zeit. Ja. Aber mein Bestreben ist es, achtsam zu sein und nicht in dieses, ja, oh Gott, und das ist doof zu kommen, sondern auf meinen Körper zu achten, auf alle Muskeln zu fühlen, dass sie wirklich entspannt bleiben. Das fängt meistens hier so im Nacken an. Mhm. Ne, immer mal wieder in das Fühlen der Muskeln gehen. Und man kann das vergleichen mit so einer Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Hast du ja bestimmt auch schon einige Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Ne, da geht es darum, wenn ein Gedanke kommt, dass man den anschaut, aber nicht bewertet. Und dieses bewertfreie Denken, das ist so, naja, das Hauptmittel, sag ich mal.
Okay. Kannst du das genießen, wenn du da dann unten liegst? Also ich meine, das ist ja eine unglaubliche Stille, es ist ja eine Ruhe, die auch in einem irgendwie einkehrt. Zumindest mal für einen gewissen Zeitraum, solange es vielleicht körperlich noch nicht ganz so hart ist erstmal. Also kannst du das da genießen, diesen Moment dann auch?
Ja, komplett. Das ist für mich eine absolut magische Erfahrung. Und das ist auch, warum ich das Ganze mache. Ich bin als Kind schon immer im Pool, habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt und fand es total cool, da so zu sitzen und ja, sich irgendwie so zu fühlen, als wenn man in einem anderen Lebensraum ist und da auch so hingehört. Und ja, das habe ich, seitdem ich angefangen habe zu trainieren, versucht zu erreichen. Und das kann ich Gott sei Dank auch immer noch so genießen. Und je länger meine Zeiten wurden, desto länger wurden auch diese Phasen, wo ich dann einfach nur genießen konnte, ohne dass es körperlich anstrengend ist. Ne? Zum Beispiel bei diesen 10 Minuten habe ich, naja, also bei mir fängt das recht früh an, aber so ungefähr 4,5 Minuten, wo ich noch überhaupt keinen Atemreiz habe, wo ich da einfach so das Wasser genießen kann. Und Wahnsinn. Das sind ganz schöne Phasen. Ne? Besonders natürlich, wenn du draußen im Meer bist und dann dich noch umschauen kannst. Da irgendwo auf 20 Meter irgendwo durchtauchen, dann ganz schwerelos. Das sind so die Situationen, die ich suche und das kann ich auch genießen. Ne?
Okay. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, weil du gerade sagst, so 4,5 Minuten kann ich das genießen. Man kennt das vielleicht so, also ich würde das jetzt so bewerten, wenn ich die Luft anhalte, dann kommt irgendwann dieser Zwerchfellreiz oder dieser Atemreflex sozusagen praktisch. Und den kannst du dann ein bisschen rauszögern, aber dann ist halt irgendwann Schluss und dann holt man wieder Luft. Ist denn das, also du schaffst es ja irgendwie dann mit irgendwelchen Techniken, dass du über diesen Reizpunkt drüber kommst. Ist denn das dann etwas, was dann auch irgendwann mal aufhört? Also ist das eine Phase, ist das eine Wellenbewegung? Geht das denn dann auch mal wieder weg, wenn man über diesen ersten Reizreflexpunkt drüber kommt, gibt der Körper dann auch wieder eine Zeit lang eine Ruhe und es kommt dann wieder? Also sind das Wellenbewegungen oder ist es dann eine Quälerei bis zum Schluss, bis du dann wieder Luft holst?
Das ist bei jedem ein bisschen anders. Okay. Ich vermeide auch so Ausdrücke wie Quälerei, aber es ist tatsächlich so, es wird anstrengend. Ne? Es gibt so eine erste Welle und dann wird das so ein bisschen einfacher wieder. Das ist bei mir so, ja, bei 4,5 Minuten, ne, ist so dieser Atemreiz erreicht, dann kämpft man ein bisschen und dann wird es auch wieder angenehm. Und dann geht es irgendwann wieder weiter bei 7 Minuten etwa bei mir. Ne, da kommt dann die nächste Welle und die ist dann noch ein bisschen höher. Da ist dann wirklich eine große Herausforderung zu sagen, Mensch, das geht jetzt noch 3 Minuten, ne, und let's go. Ne, das kriegen wir hin. Und ja, und dann hatte ich eben schon angesprochen, dann gibt es eine Phase so kurz vorm Ende, wo man eigentlich nur noch auf Autopilot ist. Da ist auch, ne, wenn man da genau drauf guckt, da ist das dann auch, wird immer anstrengender, aber ich nehme das dann gar nicht mehr so richtig wahr.
Trainierst du auch abseits des Wassers dann deinen Geist ganz speziell? Also machst du spezielle Meditationstechniken oder irgendwelche Dinge, um praktisch mental hier noch weiterzukommen? Weil ich denke mal, nur im Wasser wird wahrscheinlich zu wenig sein, ne?
Ja, das ist allerdings schon viel, was man da machen kann, wenn man so ein paar Stunden hat. Aber ich mache ganz stark diese, ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, Achtsamkeitsmeditation, da gibt es verschiedene. Momentan bin ich seit Monaten bei dem Bodyscan, habe den auch so ein bisschen verändert, dass man ihn unter Wasser auch durchgehen kann. Und das hat mich enorm weitergebracht, dass ich das auch in stressigen Situationen geschafft habe. Und das kannst du dann, wenn du das viel geübt hast, ja auch übertragen, so auf Alltagssituationen, wie zum Beispiel nach der Schule, ich bin ja Lehrer, der Kopf ist voll, ne? Du sitzt im Auto und dann kommt noch der Verkehr dazu. Auto kann man zwar vermeiden, ne? Aber den Stress nicht so ganz. Naja, dann sitzt du da und wenn du es dann schaffst, so auf Knopfdruck, ne? So gar nicht mehr dieses, oh Mensch, der vor mir, wieso fährt er nicht los oder was macht der da hinten und ich muss doch nach Hause, wann gibt's denn, wann sind die Kinder da und was muss ich heute? Also wenn du dann merkst, du fängst an zu bewerten und dich selber so ein bisschen zu stressen, wenn du das dann schaffst, abzuschalten, dann bist du schon relativ weit und das gelingt mir recht gut. Ich muss sagen, ich brauche meistens nur so 1 bis 3 Sekunden, dann merke ich so, wie das alles entspannt, ne? So die ganze Muskulatur und das alles gar nicht mehr so schlimm ist.
Cool, okay. Du hast ja gerade nebenbei so schön gesagt, du bist ja eigentlich Lehrer, also du hast ja eigentlich auch einen zweiten gefährlichen Beruf, je nachdem an welcher Schule man ist. Vor allem einen mental unfassbar belastenden Beruf, weil Lehrer zu sein ist wirklich ein sehr, sehr anstrengender oder sehr fordernder Beruf eben auch. Von diesem Apnoe-Tauchen kann man eigentlich kaum leben, oder? Oder gibt es da Menschen, die davon leben können? Wie ist denn das? Weil ich glaube, die meisten Leute können sich das nicht vorstellen, was das bedeutet, Profisportler in so einer Sportart zu sein. Und du hast ja einige Jahre lang eigentlich in Anführungszeichen nur das gemacht, oder? Ist das so?
Ja. Also ich habe offiziell studiert.
Ja.
Das hat dann allerdings ein bisschen länger gedauert. Ah. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, das hier zu sagen, aber es waren 20 Semester am Ende.
Update your life heißt es hier, klar.
Ich habe dann tatsächlich irgendwann nur noch getaucht und pauschal kann man das auch nicht sagen, aber ich hatte das Glück, dass ich wirklich überall auf der Welt dann eingeladen wurde, um an Shows teilzunehmen, an Wettkämpfen. Es gab auch hochdotierte Wettkämpfe, sogar im Apnoe-Bereich, in Dubai zum Beispiel. Mhm. Und das lief einige Jahre echt gut, muss ich sagen.
Was heißt denn da hochdotiert? Also was kriegt da so ein Sieger?
Ich habe da einen Range Rover gewonnen.
Ach so, okay. Mhm.
Und also das ist im Apnoe-Sport eine ganz, ganz hohe Liga. Ne? Mhm. Also es gibt kaum Wettkämpfe, wo du überhaupt was gewinnst. Und dann gibt's aber auch sowas, ne?
Okay.
Also das lief ganz gut, aber es ist auch davon abhängig, naja, bei mir war es so ein bisschen Glück, aber dann kannst du dich auch gut vermarkten, ne? Du kannst dir Sponsoren an Bord holen, du kannst heutzutage sind ja viele über YouTube auch dabei, tolle Videos von sich zu zeigen, also sich auch ja über Film und Fernsehen zu vermarkten, ne?
Okay. Ja, cool. Okay, also jetzt haben wir so ein bisschen mal erstmal über den Sport gesprochen, um das ein bisschen mehr zu verstehen und auch diese ganze Leistung und was da eigentlich passiert, so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Jetzt lass uns mal zu einem anderen Bereich kommen, die Übertragung aufs Leben. Du bist ja mittlerweile auch im Trainings-, im Coaching-Bereich auch tätig. Du arbeitest mit Menschen in Unternehmen und so weiter. Das heißt, man kann ja auch von dem, was du in diesem Element kannst, kann man ja ganz viele Prinzipien, denke ich, auch übertragen in andere Lebensbereiche. Was würdest du denn sagen, sind denn so 2 oder 3 Punkte, wo du sagst, da kann ein Mensch für das Thema innere Ruhe oder Leistungsfähigkeit oder was auch immer deine Kernpunkte sind, wirklich etwas lernen? Was wäre da dein Coaching jetzt für meine Community?
Also ich denke mal, bevor man sich große Aufgaben annimmt, sollte man sich sicher sein, dass das auch die Aufgaben sind, die man bearbeiten möchte. Also bei mir ist es so, in meinen Coachings, das sind ja häufig dann auch Apnoisten, dass ich erstmal frage, warum machst du das Ganze? Mhm. Also dieses Klären des Motivs und der Werte, die dahinter stecken, warum man das macht, sind da enorm wichtig, weil viele zum Beispiel einige Übungen machen aufgrund eines Anschlussmotivs, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das heißt, sie möchten in der Gruppe irgendwie dabei sein, alle machen das irgendwie, gerade dieses Zeittauchen ist ein gutes Beispiel, aber eigentlich wollen sie nur draußen im Meer irgendwelche Fische sehen. Mhm. Und wenn du das dann machst, wenn du dich dieser Übung annimmst, dann sollst du auch wissen, wieso. Denn sonst wirst du beim ersten Atemreiz auftauchen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Kram überhaupt mache. Mhm. Und das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig bei mir im Wasser. Und deswegen gilt das auch für jeden Bereich, wo du hohen Belastungen ausgesetzt bist. Es muss sich lohnen, diese Belastung auf sich zu nehmen. Deswegen musst du ganz klar haben, ja, warum du das Ganze machst. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so eindimensional, sondern es gibt viele verschiedene Ziele, die man verfolgt. Und da muss man diese Grundlagenarbeit erstmal leisten. Das ist für mich immer so der erste Schritt. Mhm. Und dann geht es eben darum, in den Belastungen selber zu funktionieren. Und da gibt es verschiedene Bezeichnungen für dieses Training. Ich finde immer wichtig zu verstehen, wenn du dieses Gefühl hast, jetzt ist der Druck so enorm, jetzt geht's mir wirklich gerade an die Nieren, dann ist es wichtig, dass du die Situation richtig bewertest. Und ich habe da mal einen tollen Spruch von meinem Vater gehört, den werde ich nicht mehr vergessen. Der heißt, wo bin ich, wer bin ich und was bin ich? Und das ist die Klärung praktisch der Situation, der Gefahr dieser Situation. In der Regel ist er nämlich meistens gar nicht so in der Gefahr und der Stress ist auch gar nicht so hoch, es sei denn, du bewertest ihn so. Ja? Und diese Bewertung ist das, was ganz entscheidend ist, um vernünftig und klar agieren zu können. Wenn du dich nämlich in diesen Stress hineinbegibst und erstmal überlegst, oh Gott, jetzt kommt hier noch wieder eine neue Anforderung, mein Chef hat eine neue Deadline gesetzt. Wenn da ganz viel zusammenkommst und du dich da hineinbegibst, dann wird es schwierig. Ich finde es wichtig, in diesen Situationen sich klar zu machen, worum es geht, sich nochmal auf seine Ziele, seine Ausgangslage zu berufen und den richtigen Wert der Sache zuzuschreiben. Man hat es in der Hand, die Situation richtig zu bewerten und das kann man üben. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Das ist eine Sache, die ähnlich wie, du kennst es bestimmt, dieses Glas voll, Glas oder Glas halb voll, Glas halb leer Prinzip. Ja, wenn man das einmal sich so sagt, Mensch, ich müsste jetzt positiv denken, ne, das ist ganz toll, das hilft mir viel, dann spürt man da meistens keine Wirkung und gibt dann recht schnell auf damit. Wenn du da aber dran bleibst, ne, man kann sich jetzt in diese Situation begeben und sich mal überlegen, okay, wenn mein Gedanke jetzt ist, oh Gott, und die Deadline ist, das schaffe ich nicht, welche alternativen Gedanken kann ich denn finden? Ja? Und wenn man sich das überlegt, was ich stattdessen denken könnte, zum Beispiel, ja, mein Chef ist eigentlich ja ein super Typ, der hat jetzt ein bisschen Druck, ja, aber der wird mir auch die Rübe nicht abreißen, wenn es dann eine Stunde später ist. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du versuchst, das ein bisschen positiver zu bewerten, dann geht auch der Puls nicht in die Höhe und dann kann man es schaffen, da ruhig zu bleiben. Das ist so eine zweite Übung, die ich da...
Also Bewertung, ne? Also ja. Die Kunst, den Dingen eine Bedeutung zu geben oder sie zu bewerten. Mhm. Oder da steckt aber, glaube ich, noch auch was drin, ja, weil du, wie war das, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich, waren die drei Fragen, oder? Die da dein Vater...
Ja, genau, nicht schlecht. Ja.
Aber das ist ja im Endeffekt eine Präsenzwahrnehmung. Also wenn ich mir die Fragen stelle, wo bin ich, was bin ich, dann ist das ja vom Mentalen her eigentlich ein Zurückholen in den jetzigen, gegenwärtigen Moment. Also Präsenzbewusstsein ein Stück weit auch, oder?
Das ist Achtsamkeit, ne? Mhm. Wenn man sich diese Frage stellen muss, dann ist man meistens in der Situation, dass man die Lage stressig bewertet hat. Ja, es kreisen dann unheimlich viele Gedanken durch den Kopf und man weiß nicht ein noch aus. Und wenn du dich dann auf dich besinnst, ne, da gibt es auch verschiedene Atemtechniken, die man machen kann. und dich nochmal, dir nochmal diese Fragen stellst als Beispiel, ne? Wo bin ich überhaupt? Ich bin jetzt bei mir auf der Arbeit. Ich bin ein Arbeitnehmer in welchem Bereich auch immer, im Eventmanagement. Und ich bin ein Mensch vor allen Dingen, ne? Ich bin ein Mensch. Das heißt, egal wie hoch die Belastungen sind, ich kann ja nur aus meiner Kraft jetzt das Beste rausholen. Ich kann mich nur auf diese Situation konzentrieren und die Schritte gehen, die ich für richtig halte. Mehr muss ich gar nicht tun. Und diese Erwartung, die ich dann teilweise an mich selbst stelle und diese Gefahr, die ich da sehe, die ist nicht unbedingt immer wirklich.
Okay. Okay, gut. Also dann haben wir einmal, hat man dieses Thema Motiv, die Motivlage, so warum mache ich das eigentlich? Zweitens war dieses Thema jetzt eben so der Achtsamkeit praktisch. Gibt es noch einen wichtigen Punkt, wo du sagst, der ist elementar?
Ja, Motivation, ne? Die gründet sich ganz viel auf diesen Werten, auf dieser Basis auch des Motivs. Mhm. Und das ist entscheidend, gerade bei so längeren Dingen, ne, und Projekten, dass du dich immer wieder aufraffst und immer wieder neu drauf schaust, die Freude siehst in den Dingen, die du erreichen kannst. Ähnlich ist es bei mir beim Training, wenn ich 3 Monate lang jeden Tag im Wasser war und jeden Tag Maximalleistung gebracht habe, die ähnlich eines Marathons sind, dann wird man auch irgendwann müde und da gibt's verschiedenste Techniken, wie man da am Ball bleiben kann. Du kennst sie sicherlich, du kennst viele davon. Ne, da geht's einerseits darum, deine Ziele klar zu haben, aber auch Zwischenerfolge zu sehen, ist immer ganz wichtig. Und das kann man entweder, indem man sich das selber sichtbar macht, man kann sich das aber auch sagen lassen. Das finde ich auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Man ist ja nicht alleine bei dem Sport. Man hat einen Partner und man kann das sich auch so einrichten, dass man sich mal eine Rückmeldung gibt, dass man den Erfolg einfach sichtbar macht und sich darüber motiviert.
Okay. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die du in deinem Sport ja auch so machst. Also das eine ist ja mal so, sag ich mal, diese Jagd nach einem Rekord. Das heißt, okay, ich versuche hier möglichst lang unter Wasser zu bleiben und nochmal rauszuzögern und nochmal und nochmal. Das ist ja eher so eine Sache, die kann ich ja auch viel mit Wille steuern, ein Stück weit, könnte ich mir jetzt vorstellen. Es gibt ja aber auch Bereiche, wo du dann irgendwann auch mal die Kontrolle ein Stück weit auch abgeben musst. Also wo du eigentlich ins Vertrauen, also ins völlige Vertrauen in dich und ins Leben mehr oder weniger und in deine Fähigkeiten auch gehen musst, denke ich jetzt mal. Das ist ja, würde ich mir jetzt vorstellen, ich bin wirklich ein kompletter Outsider, sage ich jetzt mal. Ich war noch nie in meinem Leben tauchen, nicht mal normal tauchen. Aber wenn du jetzt da auf 70 Meter runtertauchst, dann ist es ja ein Punkt, wo du sagst, okay, das hinzukriegen und da wieder heil rauszukommen aus dem Ganzen, das ist ja mehr als Willenskraft. Da geht es ja nicht nur irgendwie um das, dass ich jetzt irgendwie versuche und irgendwas, sondern das sind ja schon mehr, weil da können ja auch 1000 Dinge, könnte ich mir vorstellen, passieren, die du selber vielleicht auch manchmal gar nicht beeinflussen kannst. Und wenn irgendwas Blödes passiert, dann könnte es wirklich sehr, sehr ungünstig sein. Wie schaffst du es denn, so ein Urvertrauen dann einfach auch in dich und in diese Situation zu geben, also dich so fallen zu lassen, ist, glaube ich, die richtige Formulierung, weil das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes an sich fallen lassen, weil das ist ja schon auch mal eine andere mentale Sache, als jetzt, sage ich mal, einfach auf gut Deutsch gesagt, die Luft anzuhalten, oder?
Ja, gerade dieses Tieftauchen, ne? Wenn du da unten bist, dann darf eben nicht viel schief gehen und da musst du vorher schon dafür sorgen, dass da entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.
Okay. Also Vorbereitung.
Das heißt, wir haben Sicherungstaucher, die mich dann auf dem Rückweg abholen. Das ist der Weg, der da kritisch ist natürlich, ne, weil der Sauerstoff da gering wird. Und da gibt es dann Sicherungstaucher, die dich wirklich abholen und den Rest des Weges begleiten. Ja, also das ist schon da enorm wichtig. Dann ist es aber auch so, dass ich den Tauchgang so plane, dass ich da sehr konservativ unterwegs bin, dass ich da nicht an meine absolute Leistungsgrenze gehe, sondern mir noch so einen kleinen Sicherheitsraum wahre. Das heißt, nur bis 90% meiner potenziellen Maximalleistung gehe. Und dann bin ich doch recht entspannt meistens, ne, was das angeht. Aber natürlich kannst du nie 100% ausschließen. Und deswegen gab es mal diese 2, 3 Situationen, die ich anfangs erwähnt habe.
Ja, aber das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil ich meine, du sprichst ja auch viel über Leistungsfähigkeit und so weiter. Und das ist ja jetzt mal eine ganz andere Aussage von jemand, der im absoluten Hochleistungsbereich unterwegs ist, weil die meisten Leute, die über Leistung sprechen, erzählen dir immer was, du musst über deine Leistungsgrenzen drüber gehen, du musst 110, 120% auch mal geben. In deiner Sportart ist sowas ja mehr als lebensgefährlich. Das heißt, du hast ja, da könnte ich mir dann vorstellen, einen anderen Blick auf Leistungsgrenzen. Und also würdest du sagen, ist das eine Übertragung auch? Sollte man generell eben diesen Puffer, sage ich jetzt mal, einbauen, auch abseits von dem, was du machst, also auch im Alltag? Denkst du, dass die Leute zu weit gehen teilweise mit dem, wie sie sich fordern? Also überfordern sich die Leute zu viel?
Also ich sehe das schon so, dass man immer mehr ans Limit geht. Ne? Das sind ja gesellschaftliche Entwicklungen. Man muss immer mehr Leistungen bringen. Und ich denke schon, dass da viele auf dem Zahnfleisch gehen, obwohl das gar nicht nötig wäre. Ne? Und da denke ich schon, kann man das auch übertragen, ne? dass du erstmal sehen musst, dass du gesund bleiben möchtest und Freude an der Sache behalten möchtest, die du machst. Und das geht eben nicht, wenn du da über deine Grenzen gehst. Das heißt nicht, dass die Weltrekorde, die ich auch aufgestellt habe, nicht schon auch an meinem Limit waren. Ne? Aber man sollte sich das schon zum Prinzip machen, dass du nicht dauerhaft an deinem Limit agieren kannst, denn dann macht dein Körper irgendwann schlapp. Und auch die Motivation. Ne? Wenn du gerade beim Tieftauchen irgendwann mal über deine Grenze gekommen bist, ne? Da vielleicht sogar bewusstlos geworden bist, dann hast du erstmal einen Knacks, ne? Dann denkst du dir, ja, ist es doch nicht das Richtige, traust dich nicht mehr wirklich. Und das gilt es eben ja zu verhindern. Ne? Man sollte schon dabei bleiben, ne? Sich damit gut zu fühlen, was man gemacht hat, keine Gefahr zu empfinden. Und das hat man eben auch vorher in der Hand. Ne?
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Also diese Leistungsspitzen ist ja mal eine Sache, aber das wäre ja praktisch, das ist wie die Leute teilweise, glaube ich, an ihre Grenzen teilweise gehen, aber manchmal auch drüber. Das wäre wie wenn du irgendwie jeden Tag zweimal diesen Weltrekordversuch machen würdest und das über Wochen und Monate hinweg. Ich meine, das hältst auch du nicht aus, aber viele Leute machen das in ihrem Bereich und ich glaube, sie vergleichen sich dann auch viel mit anderen, dass sie sagen, ja gut, aber der kann es doch auch und die können es doch auch, was soll ich mich denn hier zu anstellen, so schlimm kann es doch nicht sein, bei den anderen geht es doch auch, oder? Das ist auch ein Problem, diese Vergleicherei, oder? Auch in deinem Sport im Endeffekt tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, also das ist eine hohe Gefahr, also es gibt dann auch Leute, ich habe es ja schon gesagt, wichtig ist, dass du niemals alleine tauchst. Und wenn du dann sehr, sehr ehrgeizig bist und in dem Bereich unterwegs bist, dass du wirklich jeden Tag da an deine Leistungsgrenze gehen möchtest, dann ja, dann kann es auch mal sein, dass du Sicherheit außer Acht lässt und dann gehst du alleine los und dann wird es dann wirklich gefährlich, ne? Und ja, sollte man nicht tun.
Cool. Also, wenn jetzt jemand sagt, krass, ich würde auch gerne mal so eine Erfahrung machen oder ich würde gerne von dem Tom was lernen, sei es für mein Business, sei es einfach für mein Leben oder einfach auch nur sportlich, wo kommt man denn in Kontakt mit dir? Was kann man denn von dir lernen? Du hast ja auch vorhin das schon erwähnt, du bietest ja auch, glaube ich, Kurse und so weiter an. Erzähl doch mal.
Also, ich weiß nicht, ob noch meine Seite bei dir eingeblendet wird, aber es gibt eine Seite, die gerade neu geschaffen wurde. Ich bin ja so ein bisschen im Übergang von Leistungssportler zu Coach. Und da findet man mich entweder auf meiner Webseite tomsitas.de, auf Facebook und Instagram bin ich jetzt auch neuerdings. Und da findet man dann Kurse. Im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, ne, aufgrund der Krise. Ich habe jetzt im Juni ein Seminar leider absagen müssen. Das werden wir verschieben, wahrscheinlich auf Oktober. Und im September wird es eins geben, das ist ausgebucht. Also das nächste Seminar ist jetzt praktisch erstmal in Planung, ist noch gar nicht terminiert. Am 11. August gibt es noch einen Einsteiger-Tauchkurs, wen das interessiert, in Hamburg. Dazu kann man mich kontaktieren. Im Sommer bin ich in Korfu. Da, naja, wenn's klappt, im Moment sieht's gut aus, aber da gibt's eine tolle Gruppe, die wir zusammen haben und da werden wir dann auch ein paar Grotten erkunden. Und ja, schreibt mich einfach an, es gibt ein paar Dinge, die geplant sind. Einiges ist dynamisch jetzt momentan, aber da wird noch einiges kommen.
Cool. Also, Das heißt, wenn ihr Lust habt, mit dem Tom in Kontakt zu gehen, ihr findet entweder unten in den Shownotes erstens die Webseite von Tom, zweitens natürlich auch den Facebook-Kontakt und den Instagram-Kontakt. Schreibt ihm einfach, oder wenn ihr das jetzt hier per YouTube als Video seht, dann unten in der Videobeschreibung natürlich alles verlinkt. Ja, Tom, Wahnsinn, ne? Also ich werde mich da auch auf alle Fälle mal hintrauen zu dir, und wenn wir wahrscheinlich meine erste Taucherfahrung mit dir machen, denke ich jetzt mal. Und vor allem interessiert mich wirklich diese Kunst dieses Atemanhaltens und ja auch die Technik, die da bei dir jetzt dahinter steckt, weil jede Disziplin, sage ich jetzt mal, hat ja da ihre eigenen Finessen und Eigenheiten, und vor allem das mal in so einem Element zu spüren, also ich werde mir das auf alle Fälle mal geben mit dir. Also war, finde ich, ein sehr, sehr interessanter, cooler Einblick auch in den Sport, aber eben auch in die Mechanismen, die so generell im Kopf und im Leben ja stattfinden, was dann auch im Leben ja sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt ja sogar noch wichtigere Dinge als Luft anhalten können und tauchen, aber es steckt halt mehr dahinter. Es geht gar nicht so sehr ums Luft anhalten. Das war ja auch der Grund, warum du angefangen hast, ne?
Richtig. Man kann das als eine Reise zu sich selbst bezeichnen. Mhm. Es gibt den Punkt, da fragst du dich unter Wasser, wenn du an deine Leistungsgrenze gehst, warum mache ich das Ganze hier? Und darauf braucht man eine gute Antwort. Und die habe ich gefunden.
Cool.
Mega gut. Ich mache das Ganze aus Leidenschaft. Ich nehme mich sehr gerne mit, Steffen.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir quatschen gleich jetzt hier nach dem Interview noch weiter, und dann machen wir was aus. Und mal sehen. Jetzt sage ich aber schon mal Danke dafür.
Danke dir.